Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Einer sagt mir, wer macht Para?
Wir machen Para.
Wer macht Para?
Wir machen Para.
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 Wir machen auch gleich Para. Para, das ist das türkische Wort für Geld. Und Geld ist genau das, was die vier Heldinnen in der neuen Fernsehserie Para nicht haben. Die vier jungen Frauen sind wohl das, was man eine Girls Gang nennt. Und zwar im harten Teil des Berliner Stadtteils Wedding. Über die in vielen Punkten sehr gelungene neue Serie sprechen wir gleich hier im Kompressor. Falls es den Macherinnen und Machern der Kampagne Alles dicht machen darum gegangen sein sollte, eine Diskussion anzustoßen, dann kann man wohl sagen, Mission geglückt. Wie allerdings über diese Kampagne gesprochen wird, das werden sich die gut 50 prominenten Film- und Fernsehschauspielerinnen und Schauspieler so nicht gewünscht haben. Mit ironisch-sarkastischen Clips bei YouTube und via Twitter wollten sie ihr persönliches Statement zur Corona-Politik der Bundesregierung und zu den Verschärfungen der Maßnahmen abgeben. Und das hört sich dann etwa so an wie hier bei dem Schauspieler Wotan Wilke-Möhring.
Guten Tag, mein Name ist Wotan Wilke-Möhring, ich bin Schauspieler. Finden Sie nicht auch, dass das gerade schlecht läuft irgendwie? Dass die falschen Entscheidungen getroffen werden? Und dass es uns nicht gut geht, weil wir drin bleiben müssen und nicht raus dürfen? Das habe ich auch gedacht, bis ich gestern wieder mal so einen Test gemacht habe. Das Testergebnis war negativ und das war positiv. Und da wurde mir alles klar. Wenn negativ positiv ist, dann geht es uns gar nicht schlecht, sondern gut. Dann sind die Maßnahmen nicht falsch, sondern richtig. Bleiben Sie positiv. Bleiben Sie gesund.
Auch Ulrich Tukur, Merit Becker, Richie Müller oder Jan-Josef Liefers sind Teil der Aktion. Beifall gab es bereits von der AfD und vom früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Aus den eigenen Reihen dagegen gibt es viel Empörung und auch von anderer Seite. Wir sprechen jetzt mit dem Schauspieler Hans-Jochen Wagner, den Sie übrigens am kommenden Sonntag im Tatort Was wir erben erleben können. Schönen guten Tag, Herr Wagner.
Guten Tag, grüße Sie.
Ja, es ist vor allem die Haltung, die, glaube ich, für viel Ärger sorgt, bornierter Zynismus. Wie haben Sie das wahrgenommen? Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen mit ihren Alles-dicht-machen-Spots gesehen und gehört haben?
Naja, ich habe das gestern auf der Heimfahrt von einem Dreh, hat mir das ein Kollege erzählt und ich wusste davon erst gar nichts, hat mir das dann angeschaut und habe es erstmal ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, zumal ein Kollege wie Volker Bruch, der sich ja öffentlich auch schon gegen die Zustände in der Flüchtlingslager in Moria und so aufgestellt hat, habe ich eigentlich für immer sehr klug und auch angemessen gehalten und dann habe ich erstmal nicht verstanden, was sie meinen und dann habe ich mich da sozusagen durchgescrollt, so viel ich konnte und habe mir das angehört und dann war ich eigentlich entsetzt, weil ich zum einen nichts verstanden habe, zum anderen die Form einfach nicht verstanden habe, an wen die sich wenden, für wen sie sprechen, zumal die alle Texte sprechen, von denen ich jetzt weiß, dass es gar nicht ihre eigenen waren und das ja sehr hochwertig produziert ist, wurde und ich nicht verstanden habe, für was oder gegen was sie sich einsetzen. Ja? Und das war so meine Haltung und dann habe ich mich da bei denen teilweise persönlich gemeldet, weil ich wirklich erschreckt war.
Mhm. Der grüne Politiker Erik Marquardt sieht hier den Ausdruck einer zunehmenden Resignation von eigentlich Vernünftigen. Erleben Sie diese Resignation zurzeit häufig unter Kolleginnen und Kollegen?
Also da muss man erstmal ganz klar einteilen. Es gibt die einen Kollegen, so wie ich, und auch, ich denke mal, der Großteil derer, die da diese Geschichte mit initiiert haben, die haben das große Glück, durch finanzielle Großaufwendungen der Produktion und viele Testungen arbeiten zu dürfen. Ja, das war vor einem Jahr noch nicht. Da ist mir einfach ein Tatort abgesagt worden, für den ich auch nicht irgendwie dann entschädigt wurde. Das war natürlich ein Schock. Also aber wir sind die absolut Privilegierten, die ganz normal arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Produktionen gerade gemacht werden unter großer Anstrengung. Dann gibt es die anderen, die vor allem diejenigen, die freischaffende Theaterschauspieler sind, Musiker, Künstler, Tänzer, denen es natürlich katastrophal schlecht geht. Das muss man ganz klar sagen. Also, und insofern was mich privat betrifft, natürlich sind wir alle resigniert und frustriert langsam, weil man einfach gar nicht mehr weiß, an was man sich jetzt halten soll in dieser ganzen Schwemme von Diskussionen und Statistiken und so weiter. Aber man versucht halt mit einer Pragmatik durchzugehen. Insofern muss man da klar unterscheiden. Es gibt eine Frustration, denke ich, privat und auch bezüglich der Weltlage. Aber was mich halt überrascht hat, war, dass die Kollegen, die dort sprechen, eigentlich meines Wissens alle das Glück haben, Arbeit zu haben, Geld zu verdienen. Und sie sprechen sich ja nicht solidarisch für andere aus. Also sie sprechen sich ja nicht für ihre Kolleginnen und Kollegen aus, denen es schlecht geht. Sie sagen ja nicht, okay, wir machen einen Hilfsfonds. Und was machen wir denn jetzt mit dem? Wir sind diejenigen, die arbeiten können. Das sind diejenigen, die einfach nicht mehr wissen, wie sie durchkommen sollten. Ja? Das wäre toll gewesen.
Ja, das ist auch einer der Punkte, den vor allen Dingen Nora Tschirner ja auch so vehement kritisiert. Sie war eine der Ersten, die sich sehr gegen diese Kampagne gestellt hat und dem Sinn nach gesagt hat, was ist los? Langweilt ihr euch langsam in euren Ferienhäusern in Brandenburg? Wir haben hier vor der Sendung kurz gesprochen mit dem freien Schauspieler Johannes Zoom, der sich eben auch, genau wie Sie sagen, alles andere als repräsentiert fühlt. Und es ist ja so, dass zwischen 15.000 und 20.000 Schauspielerinnen und Schauspieler, so schätzt es wenigstens der Bundesverband Schauspiel, seit einem Jahr kaum noch Einnahmen haben. Johannes Zoom sieht es dennoch so.
Sie repräsentieren nicht die ganzen Schauspieler, die durch alle Netze, Sicherungsnetze fallen, die am Theater hauptsächlich gearbeitet haben, die nicht mehr arbeiten können. Ich gehöre teilweise dazu. Also ich habe in der freien Szene immer gespielt und das ist jetzt im Moment auch einfach vorbei. Und ich weiß auch nicht genau, wann es da wieder eine Prognose gibt. Deswegen auch ich bin damit beschäftigt, darüber nachzudenken, wie ich diese Zeit, die ich sonst immer im Theater verbracht habe, im Jahr 2 Monate intensives Arbeiten, wie ich die gerne anders nutzen werde in der Zukunft. Und das ist ja in dieser Aktion überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Also da wurde ja nicht drüber gesprochen, was ist Sie haben eigentlich nicht darüber gesprochen, was Schauspieler für Probleme haben, sondern sie haben einfach nur als Schauspieler die Corona-Maßnahmen pauschal veräppelt sozusagen. Ja? Und das ist halt, es ist ein Bärendienst an unserem Beruf.
Wir sprechen hier im Kompressor über die Kampagne Alles dicht machen, namhafter Schauspielerinnen und Schauspieler. Hans-Jochen Wagner ist einer der Kritiker dieser Kampagne. Herr Wagner, ich wollte Sie gerne noch fragen, es gab jetzt Forderungen aus dem ARD-Rundfunkrat, die jetzt doch sehr umstrittenen Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich dieser Kampagne angeschlossen haben, in irgendeiner Weise Konsequenzen spüren zu lassen. Was halten Sie von dieser Idee?
Das halte ich für völligen Blödsinn. Also das ist genauso unsinnig. Ich glaube, dass da einige dabei waren, die wirklich nach gutem Wissen und Gewissen das gemacht haben. Sie haben einfach nicht überlegt. Und jetzt haben sie sehr auf die Mütze gekriegt und dann ist gut, Schwamm drüber und weitermachen. Aber da ist da jetzt mit Konsequenzen seitens des ARD-Rundfunksrats zu drohen, finde ich völlig daneben, weil das ist also der Sache überhaupt nicht angemessen. Blödsinn. Das macht man auch Märtyrer. Man schafft so ein Märtyrertum, was einfach überhaupt nicht gebraucht wird. Und die wissen größtenteils inzwischen, dass es Quatsch war und haben sich zurückgezogen. Es ist das Ding durch. Die Bildzeitung nudelt es jetzt noch eine Weile durch, aber dann ist auch gut. Und dann muss man sich aber nicht weiter aufregen noch.
Sagt der Schauspieler Hans-Jochen Wagner. Rund 50 Schauspielerinnen und Schauspieler unterstützen die Kampagne Alles dicht machen gegen die Corona-Beschränkung der Bundesregierung. Bei vielen Kolleginnen und Kollegen, auch in den eigenen Reihen, stößt das auf Ratlosigkeit bis Wut. Alle nicht ganz dicht, fragt sich da so mancher. Vielen Dank, Herr Vogel. Herr Wagner, entschuldigen Sie.
Herr Vogel. Ja, es gibt Hans-Jochen Vogel.
Den gibt's auch, ich wusste. Machen Sie es gut, danke.
Ahoi. Alles klar, tschüss.
Solche Heldinnen hat es in einer deutschen Serie noch nicht gegeben. Sie heißen Jazz, Fanta, Razak und Hashra und kommen allesamt aus dem tiefsten Berlin-Wedding. Und sie sind das, was besorgte Eltern wohl schlechter Umgang nennen würden. Sie sind wild, sie lieben Sex, Partys und Drogen. Und gleichzeitig hätten diese 4 jungen Frauen verdammt gern eine Perspektive. Para heißt die neue Serie vom 4-Blocks-Regisseur Özgür Yildirim, die jetzt auf TNT angelaufen ist. Aparna Bernd ist Autorin, Script-Consultant, Bildungsreferentin in der Diskriminierungskritik und Mitglied im Filmkollektiv Jüngling. Sie hat die Serie für den Kompressor angesehen. Schönen guten Tag.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Lassen Sie uns doch ganz kurz so ein bisschen über das Setting und die Geschichte sprechen. Gleich in der ersten Szene bauen die 4 Frauen riesengroßen Mist.
Hey, du lässt die Flasche hier.
Ich lass die Flasche nicht hier.
Ey, Harry,
die
Flasche nicht,
Mann. Mann, ihr habt genug getrunken. Komm,
was, wir haben genug getrunken. Bist du mein Papa?
Alter, entspann dich mal.
Verpiss dich einfach.
Alter, verpiss du dich.
Nein, ihr verpasst.
Dann nehm ich sie halt so.
Wenn
ich
auf den Messen wäre.
Du hast doch nicht
schon.
Eine von ihnen verletzt einen Späti-Verkäufer schwer und wird für ein halbes Jahr lang in eine Erziehungsmaßnahme gesteckt. Die eigentliche Story setzt dann mit der Rückkehr der jungen Hajra ein. Die Mädels sind also wieder komplett und fühlen sich unbesiegbar. Zufällig stolpern sie über den Drogenvorrat eines örtlichen Dealers und Hajra greift zu. Sie überredet ihre Freundin, den Stoff zu Geld zu machen. Man ahnt, das wird alles nicht gut ausgehen. Aparna Bernd, in vier Blocks hatte der Regisseur Özgür Yildirim ja einen arabischen Clan in Neukölln inszeniert. Jetzt also eine Mädelsgang in Berlin-Wedding. Vier junge Frauen, von denen drei einen migrantischen Hintergrund haben. Wie finden Sie diese vier wilden Girls als Charakter angelegt? Also ist das zu viel des Klischees, zu viele der Stereotypen? Wie haben Sie es erlebt?
Ja, ich finde auch, dass sie an einigen Stellen etwas überzeichnet sind und vielleicht eine Vorstellung bedienen, wie vor allem Personen of Color aus dem Wedding zu sein haben. Aber die Frage, die ich mir stelle oder die ich da gerade viel wichtiger finde, ist, wie nachvollziehbar sind die Figuren erzählt? Und es sind ja hier drei der Hauptfiguren sind ja Personen of Color, eine Person ist weiß und sind ganz klar die Sympathieträger. Und es gibt so, oder ich finde, dass diskriminierungskritisch zu erzählen heißt nicht, Personen of Color nur als die Guten zu erzählen oder die moralisch Überlegenen, sondern ihnen auch zu erlauben, Fehler zu machen und sich daraus zu entwickeln. Und es sind ja hier gerade Jugendliche. Und ich meine, Jugendliche bauen Scheiße und versuchen, ihren Weg durch die Welt zu finden. Und ich sehe deshalb hier voll das Potenzial, das differenzierter zu erzählen, als ja, wir das sonst sehen.
Genau.
Ich aber bei der Figur Hajra habe ich mich gefragt, ob man die Wut, die sie vorher voll prägt, so nachvollziehen kann, beziehungsweise es nachvollziehbar erzählt wird. Ich finde, man kann es nachvollziehen, aber die Gefahr ist, wenn man das zu wenig nachvollzieht, dass man dann diese Vorstellung bedient, so sind die Mädchen aus dem Wedding, ja. Nicht mehr als Individuen rezipiert, sondern eben als Teil einer Gruppe. Aber ich glaube, das nachzuvollziehen ist ja hier Teil der Story. Und das merkt man dann zum Beispiel, wenn Hajra in dem Streit mit ihrem Ex-Freund Yusuf dann klar macht, dass es ihr darum geht, dass sie nicht gesehen wird, dass sie nicht ernst genommen wird und dass sie sich ständig beweisen muss.
Ja, das ist eine wirklich interessante Figur, diese Hajra. Und ich stimme Ihnen wirklich zu, dass das eigentlich tolle Frauen sind. Die sind sehr, sehr hübsch, die sind sehr sexy, aber eben auch sehr, sehr wütend und auch perspektivlos. Und gerade wenn die Hajra mit ihrer Mutter aneinander gerät, denkt man, wird sie auch ganz schön ungerecht. Wir hören mal eine Szene.
Jetzt pass mal auf. Ich habe mir das hier auch nicht ausgesucht. Ich bin seit einem halben Jahr allein mit deinem Vater. Du denkst dir vielleicht, es geht immer nur um dich, aber das ist nicht so.
Doch, anscheinend geht's ja immer nur um mich. Ich kann es dir nie recht machen. Immer hast du irgendwas an mir auszusetzen. Also ich schwöre, wenn ich gestern gekommen wäre, hättest du irgendwas anderes gefunden, um zu meckern.
Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir aufgehört haben.
Super. Toll. Weißt du was? Ich bin nicht verantwortlich für dein scheiß verkacktes, frustriertes Leben, okay?
Genau.
So, da knallt das also, da scheppert das dann mit Mutti, ne? Aparna Bernd, wie finden Sie, wird das Umfeld dieser Frauen, also gerade diese migrantischen Familien, diese prekären Verhältnisse im Wedding, die ja da wirklich zwischen Spätverkauf und vermülltem Bürgersteig spielen, dargestellt? Also wie sehr geben diese Lebensumstände Halt oder andersherum, wie sehr sind die auch dafür verantwortlich, dass diese Mädchen nicht auf die Füße kommen?
Ich finde die Familienverhältnisse sehr spannend gezeichnet, weil prekär heißt ja nicht gleich prekär. Die haben alle sehr unterschiedliche Backgrounds und begegnen sich aber darin, dass sie eben in ihren Familienverhältnissen auch Struggle haben, dass sie eben diesen prekären Background haben. Und darauf baut ja auch so ein bisschen diese Freundinschaft auf. Aber jede der Figuren hat ihre eigene spannende Beziehung zu den Eltern. Und ich finde es dann vor allem spannend, wenn Gespräche mit Eltern gezeigt werden, statt sie halt eben nur in einem gebrochenen Deutsch einen halben Satz sprechen zu lassen, sondern da dann mit Untertiteln gearbeitet wird. Und finde es super, weil meistens wird so eine erste Migrationsgeneration oft so gezeigt, als hätten sie nichts zu sagen. Und hier werden aber Gespräche gezeigt und wird eine Auseinandersetzung gezeigt und auch eine Nähe darüber gezeigt. Und persönlich am spannendsten finde ich die Beziehung zwischen Fanta und ihrer Mutter. Die begegnen sich so sehr auf Augenhöhe. Fanta hilft ihrer Mutter bei der Arbeit und die Arbeit zu finden. Und im Gegensatz hilft die Mutter ihr bei den Hausaufgaben. Und das bricht so klassische Familienverständnisse auf.
Die Macher hier sind ja die gleichen, die auch Vier Blocks gemacht haben. Das war ein Film, der ja viele Debatten losgetreten hat, auch über das angebliche Paralleluniversum der arabischen Clans in Neukölln. Welche Diskussionen oder vielleicht auch dringend nötige Diskurse, denken Sie, könnte denn diese Serie bestenfalls lostreten?
Also mir stellen sich hier ehrlich gesagt Diskurse des Filmemachens. Also so ein bisschen mit der Frage, wer profitiert von diesen? Und wir wissen, es sind eben nicht die schwarzen Personen of Color, Frauen aus dem Wedding mit Arbeiterhintergrund, die an die Filmhochschulen gehen und Filme machen. Also ich mich so frage, welche Auswertungsverhältnisse finden hier statt oder werden gefestigt? Und das ist aber etwas, das man generell im deutschen Filmbetrieb betrachten muss. Also ich sehe das an vielen Stellen und nicht, also lässt sich nicht nur irgendwie daran festmachen, ohne jetzt mir ganz genau angeschaut haben, wer das schreibt. Aber wenn man sagt, irgendwie sind die gleichen wie Vier Blocks, ist so die Frage, wer erzählt Geschichten und wer profitiert davon?
Aber na Bernd, verstehe ich Sie richtig, dass Sie jenseits dieser ja doch, wie Sie sagen, grundsätzlich gültigen Fragen diese Verfilmung, diese Serie doch ausgesprochen gut finden?
Ja, ich finde es, also vor allem dieses, was ich zu den Familienverhältnissen gesagt habe, super spannend, dass da auch so ein Switchen zwischen Sprachen ist und dass das eben auch was bedeutet, sowohl im Freundinnenkreis und vielleicht irgendwie, da gibt es eine Streitsituation, wo in das Sprache geswitcht wird, aber eben dann vielleicht auch eine Nähe in den Familien und dann drei Personen of Color in einem Hauptcast zu haben, finde ich, die sich eben nicht nur über das Nicht-Weiß-Sein definieren, sondern ganz eigene individuelle Struggles haben, finde ich großartig. Und ich finde es großartig geschauspielert. Also es hat mich ein bisschen geflasht. Und sowohl der Hauptcast als auch einige der Nebenrollen, also Oydin Jalali als Yusuf, ist großartig. Und was ich auch finde, ist, und was ich ganz gut gegriffen finde, ist, dass hier nicht romantisiert wird. Also es ist nicht arm gleich glücklich, sondern man merkt, sie haben Struggle und sie sind nicht glücklich und versuchen dann so ein bisschen ihr Glück zu finden.
Aparna Bernd ist Autorin, Bildungsreferentin und Filmemacherin. Mit ihr haben wir über die neue sechsteilige Serie Para auf TNT gesprochen. Vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Marianne Allweis.
Ein offener Brief kritisiert die Nominierungen für den Preis der Leipziger Buchmesse und bezeichnet die Entscheidung der Jury als problematisch, da sich keine schwarzen Autoren darauf befänden. Im deutschen Literaturbetrieb gäbe es eine institutionelle Struktur, die schwarze Schriftsteller und Schriftsteller of Color ausschließe, heißt es in dem Brief, den rund 120 Personen aus dem Literatur-, Kultur- und Universitätsbetrieb unterschrieben haben. Die Nominierungen seien in der Tat irritierend, sagte die Literaturredakteurin Stefanie von Oppen im Deutschlandfunk Kultur. Gerade sei eine Reihe von Romanen von People of Color erschienen, etwa von Sharon Dodua-Otu, Mito Sanyal oder Asal Dardan.
Es hat sich einfach in den letzten Jahren noch nicht so wahnsinnig viel an der Zusammensetzung eben derer geändert, die das Sagen haben in diesem Literaturbetrieb. Diese Debatte ist überhaupt nicht neu, nur hat sie natürlich an Fahrt total gewonnen in den letzten Monaten vor allem. Sie wissen ja, wie oft in der letzten Zeit über Diversity, Identity und so weiter diskutiert worden ist. Und in jedem Falle ist dieser offene Brief ein wunderbarer Anstoß für eine Debatte, die in der nächsten Zeit geführt werden sollte.
Die Literaturredakteurin Stefanie von Oppen. Der Preis der Leipziger Buchmesse soll Ende Mai vergeben werden. In der Debatte um eine faire Gendersprache hat der CDU-Politiker Merz ein Verbot nach französischem Vorbild ins Spiel gebracht. Dem Spiegel sagte Merz, er halte den wachsenden Zwang zum Gebrauch von geschlechtergerechter Sprache für rechtlich angreifbar. Nach seiner Einschätzung lehnt die überwiegende Mehrheit der Deutschen die Gendersprache ab. Merz erinnerte daran, dass Frankreich allen staatlichen Institutionen untersagt habe, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Die Franzosen hätten offenbar ein besseres Feingefühl für den kulturellen Wert ihrer sehr schönen Sprache, betonte Merz. Das Roadmovie Nomadland von Regisseurin Chloe Zhao hat bei der Vergabe der Independent Spirit Awards 4 Auszeichnungen bekommen. Bei der virtuellen Show gewann Zhao für Regie, Schnitt und als Produzentin in der Top-Sparte bester Film. Dazu gab es auch den Preis für die beste Kamera. Nomadland mit der Hauptdarstellerin Frances McDormand gehört mit 6 Nominierungen auch bei der Oscar-Verleihung am Sonntag zu den Favoriten. Die Spirit Awards zeichnen unabhängige Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 22,5 Millionen US-Dollar gekostet haben. Mit seiner Popband Bay City Rollers begeisterte er vor allem junge Frauen. Nun ist der einstige Mädchenschwarm und Sänger Les McKeown im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Das bestätigte seine Familie. Einer Mitteilung auf Facebook zufolge starb McKeown am 20. April. Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Mannes und Vaters Leslie Richard McKeown bekannt geben, heißt es darin. Woran der Sänger starb, wurde nicht bekannt. Die Bay City Rollers feierten in den 1970er Jahren weltweit Erfolge mit Songs wie Bye Bye Baby und Shang-A-Lang. Laut BBC verkauften die Rollers rund 120 Millionen Tonträger.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer, hallo. Vor ziemlich genau einem Monat kam heraus, dass für und in dem preisgekrönten Dokumentarfilm Love Mobile viele Aufnahmen inszeniert waren. Regisseurin Elke Margarete Lehrenkraus wollte von der Sexarbeit an einer niedersächsischen Landstraße erzählen, arbeitete dafür aber mit Darstellerinnen und teilweise mit Bekannten um, wie sie es formuliert hat, eine viel authentischere Realität herzustellen. Die Debatte darüber, wie weit Inszenierungen im Dokumentarfilm gehen dürfen, dauert ebenso an wie die Suche nach Fehlern im System. Ob diese Überlegungen dem Dokumentarfilm tatsächlich helfen, darüber will ich jetzt mit Thomas Heise sprechen, einem der bedeutendsten deutschen Dokumentarfilmemacher, der zuletzt mit Heimat ist ein Raum aus Zeit die eigene Familiengeschichte durch das deutsche 20. Jahrhundert hinweg erzählt hat. Schönen guten Tag, Herr Heise.
Ja, schönen guten Tag.
Anja Reschke, die Programmbereichsleiterin Dokumentation und Kultur beim NDR, also die Leiterin der Abteilung, die Dokumentarfilme verantwortet, die hat neulich in einer Talkrunde von Jung und Naiv die Verantwortung an den Lügen in Love Mobile weit von sich gewiesen und mit diesem doch sehr überspitzten Beispiel argumentiert.
Ich finde es so lustig, dass es immer die erste Frage ist, die kommt. Das ist so, also wenn, ich habe noch nicht mal gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Oma ist auf den Enkeltrick reingefallen, würde man als erstes die Oma fragen, warum sie das nicht gemerkt hat.
Funktioniert diese Argumentation aus Ihrer Sicht, Thomas Heise? Also würden Sie da mitgehen? Also ist das wirklich ein Fall, wo eine Filmemacherin einen Sender getäuscht hat? Oder ist es möglicherweise sogar ja so, wie hier auch Kollegen bei uns im Sender sagen, dass man das doch sowieso gesehen hat, dass alles inszeniert sei und dass man sich sogar selbst enttarnt in dem Moment, wo man sich über diese Art der Inszenierung aufregt? Wie ist es Ihnen gegangen beim Anschauen dieses Films?
Ja, diese Inszenierung finde ich schon schwierig, sage ich mal. Also ich nicht nur, weil es nicht gesagt wird, also grundsätzlich geht das natürlich nicht, wenn ich was machen will über die Frauen, die dort arbeiten und dann die Darsteller hole, die das erzählen, dann muss ich einen Spielfilm machen. Das ist relativ einfach. Und was hier ist, ist, glaube ich, eine Geschichte, das ist ja auch ein Erstlingsfilm, muss man mal sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, einer Frau, die eigentlich von der bildenden Kunst kommt und eigentlich mit Film gar nicht so erstmal was zu tun hat. Sie hat dann sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, nach einem Jahr Dreharbeiten festgestellt, dass sie in dieser Weise nicht weiterkommt und hat dann sich Darsteller geholt und hat das sozusagen spielen lassen. Und alle, die in dem Film mitmachen, sind letzten Endes daran beteiligt. Und da ist sie dann eigentlich nicht mehr rausgekommen, wenn ich das richtig sehe. Sie hat gesagt, also sie hat ja über ihr Konzept gesprochen in einem Interview, was ich mal gesehen habe. Also ihr cineastisches Konzept und das hieß und was anderes wurde da nicht gesagt, dass sie ganz nah bei den Protagonisten sein wollte und so, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, man lebt mit diesen Leuten. Dass diese Leute aber gar keine richtigen Leute sind, sondern letzten Endes ausgedacht ist eine ganz andere Geschichte. Es geht nicht nur um Dokumentarfilm, sondern es geht natürlich um den Fakt, dass hier jemand einfach unlauter gearbeitet hat. Und dass er dann ziemlich jetzt sozusagen in dieser Klemme steckt. Ja. Sie hat dann beschrieben, auch in dem Interview, dass nach einem Jahr, also sozusagen diese neuen Frauen in den Film kamen, also dazu kamen und dann so spannend waren und so fokussiert erzählt hätten, dass sie sich entscheiden musste. Das heißt also ganz klar, sie hat eine Umbesetzung gemacht, ne? Mhm. Und hat also dann die zwei Leute dazugeholt. Insofern weiß ich auch nicht, was dieses Märchen, dass man da 3 Jahre dran gearbeitet hat, ob das nicht auch noch falsch ist. Wenn sie Darsteller hat, dann wird sie nicht mit denen 2 Jahre lang gearbeitet haben.
Thomas Heise, nun wird ja aber auch viel über die Arbeitsbedingungen von Dokumentarfilmemacherinnen und Machern gesprochen. Und da wird unter anderem auch bemängelt, dass viele Sender schon im Vorfeld Exposés verlangen, in denen im Grunde steht, was der Film zeigen soll. Das ist ja aber wahrscheinlich tatsächlich auch schwer einzulösen, oder?
Das ist eigentlich gar nicht einzulösen. Also wenn ich von meiner eigenen Arbeit erzähle, muss ich sagen, dass ich also immer das Problem habe, wenn ich ein Szenario schreibe für das oder ein Exposé oder sowas, ja, was man dann einreicht, um eine Förderung zu bekommen, dass ich eigentlich so dabei nicht im Kopf habe, was will ich eigentlich machen, denn das weiß ich zu dem Zeitpunkt meistens noch gar nicht, sondern ich habe letzten Endes die Gremien im Kopf, die ich und versuche, die in irgendeiner Weise zu bedienen. Mhm. Und das ist eigentlich kein guter Zustand, wenn man also insofern ist also mein Misstrauen gegenüber den entsprechenden Redaktionen ziemlich groß. Ja. Ich kann mich noch erinnern, also wie ich meinetwegen Baluschke gemacht habe, das ist eine Geschichte über einen ehemaligen DDR-Spion in Amerika. Da kriegte ich den Auftrag von der Redakteurin, also diesem Mann das die Maske vom Gesicht zu reißen. Das ist eine Vorstellung von Dokumentarfilmen, also die ich nicht habe. Mhm. Und, aber andererseits werde ich ihr da ja erstmal nicht widersprechen, sondern ich bin froh, wenn ich es machen kann. Und dann setze ich mich damit auseinander. Und das ist ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Ja.
Thomas, also wenn wir mal oder wenn Sie mal träumen dürften, was wären aus Ihrer Sicht die idealen Bedingungen, unter denen Leute, die Filme machen, mit Leuten, die in den Sendern sitzen und das Geld geben, zusammenarbeiten?
Naja, interessant wäre, wenn die Sender neugierig wären, genauso wie die Filmemacher auf das, was sozusagen an neuen Leuten, an neuen Filmen, an neuen Sichtweisen oder so da ist. Und es nicht darum geht, dass man versucht, also vorhandene Konstruktionen sozusagen immer wieder neu herzustellen. Ja. Also man kann so sehen, es gibt also dann meinetwegen, es gibt eine Idee, dann gibt es geht also um irgendwas und dann sucht man danach Protagonisten. Es fängt schon an damit, dass man die Idee hat, dass man die castet, statt sozusagen über die Personen auf das Problem zu kommen und also erst das Problem gefunden, was man mal besprechen müsste, also das Thema. Und dann werden passend dazu Leute gesucht und die werden dann geguckt, ob man mit ihnen reden kann, ob die sich gut ausdrücken können und so weiter und so weiter. Ich halte von dieser Art Dokumentarfilm gar nichts, weil also entweder geht über die Figuren, die man findet und fängt da an und arbeitet sich von dort sozusagen an das Problem heran. Aber es hat wenig Sinn, sozusagen über das Problem und einer fertigen Meinung dazu, also sich nur passende Figuren zu suchen, mit denen man das so ausmalt. Das ist so wie Malen nach Zahlen.
Herr Heise, das klingt alles sehr, sehr pessimistisch, aber bleiben wir doch nochmal bei dieser Utopie, die Sie ja vielleicht doch formulieren können. Wie sähe die aus?
Wissen Sie, ich mache seit 1980, mache ich Filme, ja, das ist ja eine Weile schon. Ja. Aber ich muss genauso, muss ich sozusagen, wie jemand, der zum allerersten Mal einen Film herstellt, muss ich also ein Exposé schreiben und so weiter. Es vertraut mir niemand. Ideal wäre, dass man einfach mal sagt, hier ist ein, du hast den Etat und arbeite mit dem Etat. Wir wollen einen Film nicht einen bestimmten Film, wir wollen einen Film von dieser Person oder von dieser Filmemacherin oder von diesem Filmemacher haben und das stellen wir dir frei, ne? So wie man das, was die da macht. Und dann kann man sehen, was man mit dem Werk veranstaltet. Und so ist es. Das wäre toll.
Forderungen des Dokumentarfilmemachers Thomas Heise nach dem Fall Lovemobil. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Heise.
Gerne.
Und bei uns geht es mal wieder um Neu-Performance-Kultur aus dem Netz. Da haben die Off-Theaterhäuser von Kampnagel in Hamburg bis zur Kaserne Basel ja quasi einen virtuellen Standortvorteil. Schon bevor das Licht in ihren realen Spielstätten ausging, wurde dort schon lange mit virtuellen Formaten herumexperimentiert. Diesmal geht der Blick in die digitale Theaterwelt auf die Seite des Frankfurter Musanturms und dem dazugehörigen Instagram-Account, wo sich mein Kollege Gerd Brendel umgeschaut beziehungsweise besser durchgeklickt hat.
Was ist schlimmer, Digital Theater oder Leute, die glauben, dass sich ernsthaft jemand dafür interessiert?
Die Frage stellt Nils Wehr, frisch gebackener Absolvent des renommierten Gießener Instituts für angewandte Theaterwissenschaft, an dem schon René Polisch und Joanna Tischkau studierten. Wehr stellt seine Frage nach dem Digital Theater genau im digitalen Theater. Genauer in einem von einem halben Dutzend Filmchen auf dem Instagram-Account des Frankfurter Musanturms. Instagram. Diese gigantische Bühne für Selbstdarsteller und Selbstdarstellerin, die hier täglich weltweit Millionen Bilder in der Regel von sich und Videoclips in der Regel von sich hochladen. Privatmenschen machen hier Reklame für ihren sexy Körper. Autohersteller für ihre Autos, Parteien für ihren Kanzlerkandidaten und Theater für ihre Inszenierungen. Oder sie versuchen so etwas wie kritisches Theater mit digitalen Mitteln. Wie? Nils, wer?
Was ist schlimmer, Digital Theater oder Leute, die glauben, dass sich ernsthaft jemand dafür interessiert?
Eine Frage, die an den virtuellen Brettern, die die Welt derzeit bedeuten, sägt.
Sie ist die Location Scout. Sie sucht die Locations aus.
Im ersten Clip fährt die Location Scoutin auf der Suche nach dem perfekten Drehort durch die Landschaft. Im zweiten ist Nils Wehr in seiner perfekten Location für sein Instagram-Theater angekommen, einem 0815-Luxushotelzimmer hoch über Berlin. Dort reibt er im knallbunten Aerobic-Anzug allerlei Blödsinn, hüpft auf dem Bett rum und plätschert in der Badewanne. Durch die bodentiefen Fenster geht der Blick auf die Gedächtniskirche im Nieselregen. Auf einem Dach stehen Polizisten in Scharfschützenmontur. Wen sie bewachen oder überwachen, ist nicht zu erkennen. Die neuen Ausgangsbeschränkungen, die hochkarätigen Gäste beim Gedenken für die Corona-Opfer vor ein paar Tagen.
Im Auge des Sturms, privilegiert bis an die Zähne und pleite auf der Yacht.
Sagt wer in die Kamera? Die Hotelsuite als Metapher der Welt, wie sie gerade viele erleben. Homeoffice im mehr oder weniger goldenen Käfig, eingerichtet mit austauschbaren Konsumgütern. Das Außen hinter versiegelten Scheiben oder als Bildschirmbild. Der aktuelle Clip auf dem Instagram-Account des Mosanturms wirbt für eine Performance, die heute Abend im Netz Premiere feiert. Während Nils Wehr in seinem Hotelzimmer herumhüpft, wagt das Performance-Kollektiv Scripted Reality den Gang vor die Tür. Die Stadt mit der Zunge betreten, lautet der Titel, wobei Zunge hier im Sinne von Sprache, Zeichen, Codes zu verstehen ist.
Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Städte sich verändern,
fragt Ruth Schmidt von Scripted Reality im Skype-Interview.
Dass unsere Städte sich verändern, dass die Architektur unserer Städte sich verändert, dass die Infrastruktur unserer Städte sich verändert und nicht mehr nur aus Steinen besteht, sondern dass Bilder eine Rolle spielen, Codes eine Rolle spielen, solche Technologien, die wir jetzt gerade hier benutzen, eine Rolle spielen.
Ja, was dann? Dieser Frage gehen Ruth Schmidt, Tillmann Aumüller und Arne Köhler in ihrer Online-Performance nach. Ihr realer Untersuchungsgegenstand sind die nachgebauten Altstadtgassen auf dem Frankfurter Römerberg.
Für wen ist die Stadt gebaut? Welche sind irgendwie sichtbar?
Ganz schön viel haben sich Arne Köhler und seine Mitperformer da vorgenommen. Der Clip auf Instagram verspricht zumindest eine Menge Theorie und bunte Bilder zwischen Videoclip-Ästhetik und Dokumentarfilm. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Nils Wehr und Stadterkundung mit der Zunge. Zweimal digitales Theater, einmal schlichte Handykamera, das andere Mal komplexe Bilderwelten. Nils Wehr gelingt mit seinen Clips, uns den digitalen Spiegel vorzuhalten, immerhin. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Scripted Reality will mehr. Ob das gelingt, wird sich zeigen.
Was ist schlimmer, Digital Theater oder Leute, die glauben, dass sich ernsthaft jemand dafür interessiert?
Es ist diese selbstkritische Frage, die die digitalen Theater, Theatermacherin von all den anderen Selbstdarstellern und Videospielern unterscheidet. Und die Voraussetzung dafür, dass ihr digitales Theater interessant wird, länger als die paar Minuten, die Internet-User im Durchschnitt auf der Plattform Instagram verweilen.